Ich könnte alles in einem Satz sagen, aber ich mache es ein bisschen länger. Du kannst Gott vertrauen, er steht zu seinem Wort. Das ist alles, was du dir heute merken musst, ganz einfach. Du kannst Gott vertrauen, er steht zu seinem Wort. Dietrich Bonhoeffer, er hat geschrieben, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Bonhoeffer starb trotz dieser Überzeugung im Konzentrationslager. Hat er sich also geirrt mit dieser Aussage? Ist Gott vielleicht doch nicht so verlässlich, wie er das da geschrieben hat? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Vertrauen und schwere Wege können zusammenkommen. Und vielleicht erweist sich gerade dort das Vertrauen als verlässlich, wo es nicht so läuft, wie ich mir das denke. Wir werfen heute einen Blick auf das Leben von Abraham. Gott sprach ihn an, als er 75 Jahre alt war. Er sagte, geh los, verlass dein Vaterland und deine ganze Sippe, ich zeig dir ein neues Land und ich mach dich zu einem großen Volk. Und Abraham ging los und er vertraute. Und er wurde sesshaft, aber das mit den Kindern, das klappte nicht. Um nicht kinderlos zu bleiben, schickte irgendwann seine Frau Sarah ihn mit ihrer Magd ins Bett. Das war damals eine übliche Methode, aber es war nicht Gottes Plan. Es klappte sofort. Mit 86 Jahren wurde Abraham Papa mit einer anderen Frau. Erfüllt Gott seine Verheißungen auf diesem Weg? Sollten wir dann, wenn es nicht nach unseren Vorstellungen läuft, die Dinge selbst in die Hand nehmen und auf die eigene Art regeln? Als Abraham 99 Jahre alt war, sprach Gott erneut zu ihm und er sagte, du, ich will dich sehr fruchtbar machen und ich will aus dir ganze Völker machen. Und es wird dein Sohn sein aus deiner Ehe mit Sarah. Kurz darauf hat Gott angekündigt, dass Sarah schwanger werden wird. Und die zwei können es kaum glauben, weil sie wussten, dass es in ihrem Alter unmöglich war. Und Gott sagte, sollte mir etwas unmöglich sein? In einem Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Und so kam es. Abraham war 100 und Sarah war 90 Jahre alt, als Isaak geboren wurde. Kann man Gott vertrauen? Kannst du Gott vertrauen? Wenn alles gut geht, sagst du wahrscheinlich, ja, kann ich. Und was, wenn du 25 Jahre lang warten musst? Oder was wird aus deinem Vertrauen, wenn deine Wünsche überhaupt nicht in Erfüllung gehen? Wir werfen jetzt einen Blick in das Neue Testament. Paulus schreibt dort über Abraham und sein Vertrauen auf Gott in Römerbrief Kapitel 4, ab Vers 17. So heißt es in der Schrift, also im Alten Testament, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er, also Abraham, das, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nicht zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja so vorausgesagt worden. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war. Ich habe hier mal die Luther-Übersetzung gewählt, die ist so drastisch. Weil er fast 100-jährig war und den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes und durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Wie sah der Glaube Abrahams aus? Ein erster Gedanke. Abraham vertraute Gott und seiner Zusage nicht den Umständen und den realen Möglichkeiten. Paulus lenkt hier in der Betrachtung des Lebens von Abraham den Blick auf Gott. Er ist der Grund der Vertrauenswürdigkeit. Es sind eben gerade nicht die Umstände, die bei Abraham das Vertrauen hervorrufen. Und im Gespräch mit Gott sagt er sogar, Abraham, ich sehe es schon kommen, dass mein Sohn Eliezer meinen ganzen Besitz erben wird, weil ich keine Kinder bekomme. Der Blick auf die Umstände, der kann das Vertrauen erschüttern. Der Blick auf die Umstände wird das Vertrauen erschüttern, wenn er nicht gleichzeitig auch auf Gott gerichtet ist. Hoffnung macht sich an Gott fest und nicht an den hoffnungsvollen Umständen. Hoffnung macht sich an Gott fest und scheitert deswegen auch nicht an den hoffnungslosen Umständen. Vertrauen gründet sich auf Gott und auf seine Möglichkeiten. Paulus führt hier zwei ganz entscheidende Fähigkeiten Gottes aus. Er schreibt, Abraham vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Tote lebendig machen. Durch ein Wort aus dem Nichts heraus etwas erschaffen. Mit 100 ein Kind bekommen. Das hatte nichts mehr mit einer begründeten Hoffnung zu tun. Hier musste aus dem Nichts heraus etwas geschaffen werden. Und genau das ist Gottes Spezialität. In 1. Mose 1 lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er sprach, und es geschah. Und der Psalmdichter, er betet in Psalm 33 und sagt, des Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, hält er gewiss. Der Himmel ist das Wort, ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, dann steht's da. Der Glaube vertraut diesem Gott. Und durch den Glauben erkennen wir, dass wir ihm vertrauen können. Das ist so ein Kreislauf. Und im Hebräerbrief können wir dann lesen, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Wir vertrauen auf einen Gott, der aus nichts etwas machen kann. Das betrifft zum einen nicht vorhandene Umstände, aus denen er etwas machen kann, wenn es einfach nicht so gut läuft. Und es betrifft auch das Nichts in uns drin, aus dem er etwas machen kann. Gott braucht keine günstigen Umstände, um handeln zu können. Nein, Gott braucht keine günstigen Umstände, um handeln zu können. Wenn die Umstände gut sind, ist die Wahrscheinlichkeit nicht größer, dass Gott handeln kann. Und wenn die Umstände schlecht sind, ist die Wahrscheinlichkeit nicht geringer. Der Glaube vertraut auf Gott und nicht auf die Umstände. Da geht noch was, auch wenn scheinbar nichts mehr geht. Und das Zweite, was Paulus hier anführt, Gott kann Tote lebendig machen. Dieses Vertrauen wird bei Abraham später noch dramatisch auf die Probe gestellt, als Gott ihn später auffordert, diesen besonderen einen Sohn zu opfern. Ich hätte diesen Schritt nicht gemacht. Abraham dagegen, er hätte es tatsächlich auch durchgezogen und selbst den Sohn der Verheißung Gottes geopfert, weil er auf den Gott vertraute, der auch Tote wieder lebendig machen kann. Und als Gott dieses Vertrauen in Abraham sah, verhinderte er den Tod Isaaks. Nein, Gott will keine Opfer. Er will unser Vertrauen. Das allerdings zeigt sich auch in unserer Bereitschaft zum Opfer und zum Hingeben und Verzichten. Wenn du Vertrauen lernen willst, dann brauchst du immer als erstes diesen Blick auf Gott und auf seine Möglichkeiten. Das erste. Der zweite Gedanke. Abraham schaut auf die Unmöglichkeit, aber gibt dieser Unmöglichkeit nicht die Macht über sein Leben und über sein Denken und Handeln. Jetzt schauen wir auf die Umstände und auf menschliche Lösungen, die daraus auch entstanden sind. Kennst du diesen Satz? Also mal ganz realistisch betrachtet, das wird doch nichts. Ich mache diese Aussage immer wieder mal in manchen Bereichen. Diese Aussage ist das Ergebnis des Blickes auf die Umstände. Ohne den Blick auf Gott und ohne die Verheißung, die Gott gibt. Das wird doch nichts. Wir lesen dagegen bei Abraham. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib seiner Frau Sarah. Bei Abraham gab es wirklich verzweifelnde Umstände. Da war sein Alter. Damals 99 Jahre alt, seine Frau 89 Jahre. Da war eine lange Wartezeit. Mit 75 bekam er die Verheißung, dass Gott ein großes Volk aus ihm machen will. Es gab viel Auf und Ab in seinem Leben und nach 24 Jahren war das Entscheidende immer noch nicht passiert. Wie lange kann man solche Zeiten aushalten? Und dann wird hier noch genannt, der schwache Körper, die schwachen Körper, erstorben steht hier. Erstorben meint in diesem Zusammenhang nicht, dass Abraham bettlägerig war. Schließlich wurde er insgesamt noch 175 Jahre alt. Aber im Blick auf das Kinderkriegen war alles tot. Und auch bei seiner Frau war die biologische Uhr längst abgelaufen. Was ist die Konsequenz aus diesen Umständen? Es wird nichts. Es ist zu spät. Und letztlich auch Gott, du hast deine Chance verpasst. Das ist die Sprache der Umstände. Okay, bei Abraham war noch nicht alles verloren. Da gab es ja auch noch andere Wege in der damaligen Kultur. Da konnte man nämlich mit einer anderen Frau zu einem Erben kommen. Und Sarah hilft Gott etwas aus der Verlegenheit. Und sie schickt ihren Mann mit der jungen Frau ins Bett. Es klappt wieder, ein Kind wird geboren. Doch statt einer Lösung gibt es hinterher nur mehr Probleme in dieser Familie. Wer denkt, dass Gott am Ende seiner Möglichkeiten ist, der lässt sich leicht auf sehr fragwürdige Methoden ein. Der wird Entscheidungen treffen, die an Gottes Werten und an Gottes Wegen vorbeigehen. Solche Wege können durchaus funktionieren. Sie greifen aber zu kurz. Und nicht alles, was funktioniert, das ist auch richtig und gut. Im Blick auf unser Thema habe ich am 31. August etwas in der Allgemeinen Zeitung gelesen. Da wird angeboten Hormon-Yoga im Frauenzentrum. Der Veranstalter sagt, Schlafstörungen, Hitzewallungen, Kopfschmerzen, Depressionen, Reizbarkeit, Nervosität und Gefühlsschwankungen, Menstruationsbeschwerden und ein unerfüllter Kinderwunsch seien Gründe für Hormon-Yoga. In diesem Kurs wird nach der Begründerin der hormonellen Yoga-Therapie praktiziert. Kombiniert mit klassischem Hatha-Yoga in Tradition mit Swami Sivananda, tibetischen Energieübungen und dem Kundalini-Yoga ist es laut Veranstalter ein funktionierender Mix. Das Hormon-Yoga wirkt und wird sogar zu 75% von der Krankenkasse erstattet. Ich sage jetzt nicht allgemein etwas zu Yoga, aber in diesem speziellen Fall muss ich schon sagen, da werden Versprechungen gemacht über tibetische Energieübungen und man lässt sich auf etwas ein in seiner Not, was nicht aus Gottes Kraft herauskommt. Wozu ist man alles bereit nach 24 Jahren Partnersuche? Nach langer Zeit von einem unerfüllten Kinderwunsch, nach jahrzehntelanger Migräne. Wenn Gott ja scheinbar seine Chance verpasst hat, dann suchen wir halt woanders. Aber das hat mit Vertrauen nichts mehr zu tun. Wir kommen wieder zu Abraham zurück. Abraham sah all die widrigen Umstände. Er hat genau hingeschaut und wusste, was nicht mehr geht. Und gleichzeitig sah er auf Gott und auf seine Möglichkeiten. Und darum zweifelte er nicht. Und wir lesen weiter. Und er wurde nicht schwach im Glauben. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Es gibt verschiedene Arten von Zweifel. Da ist so das eine, ich weiß einfach nicht, wie es gehen kann. Dann suche ich nach einem anderen Weg. Oder der Zweifel, der sagt, ich rechne eigentlich nicht mehr damit, dass hier was passiert. Der wird abwarten und sagen, okay, wir gucken mal, wie lange es noch dauert. Und dann gibt es einen Zweifel, der ist noch stärker und der sagt, ich kann nicht glauben, obwohl ich gerne möchte, aber ich habe keine Kraft mehr festzuhalten. Der kommt in so eine innere Lähmung hinein. Und dann gibt es eine Stufe, die wechselt vom Glauben hin zum Unglauben. Wer nicht glauben will, obwohl er glauben könnte, das ist kein Zweifel, das ist Unglaube. Und Unglaube ist eine scharfe Absage an den Glauben, an das Vertrauen. Und wörtlich steht hier in diesem Text, sich absondern. Sich von Gott und von seiner Zusage absondern. Und vor diesem Unglauben blieb Abraham bewahrt. Er hielt diese Zusage Gottes fest. Auch wenn er manche Entscheidungen zwischendurch getroffen hat, die einfach falsch waren. Aber er hielt es fest, auch wo er es nicht mehr glauben konnte. Karl Olof Rosenius schreibt dazu, Abraham hat einen starken Glauben gehabt und konnte dennoch in Furcht und Angst versetzt werden. Das wahre Verhältnis ist dieses, dass die Stärke des Glaubens sich eigentlich während der Finsternisse und der Anfechtungen erweist, nicht in frohen und leichten Tagen. Gerade dann festhalten. Wenn das Wetter die Ernte verhagelt hat. Wenn meine Lebenssituation zum Verzweifeln ist, wenn meine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Der Glaube kommt immer wieder auf die Zusage Gottes zurück und hält diese Zusage fest. Abraham sieht die Unmöglichkeit und gibt dieser Unmöglichkeit nicht die Macht über sein Denken und Handeln. Wem gibst du die Macht? Dieser Seite, die dir immer wieder sagt, das wird doch nichts? Oder dieser anderen Seite, die Gott zuspricht und er sagt, da geht noch was? Bei deiner Arbeitsstelle? In deiner Beziehung? In deiner Sehnsucht nach einem Partner? In deiner Kinderlosigkeit? Bei deinem Wunsch, von Gott besonders gebraucht zu werden? Oder bei unserem Wunsch als Gemeinde nach einem Neubau? Wem gibst du die Macht? Die Spannung wird nicht aufgelöst. Warum wartet Gott so lange bei Abraham? Warum macht Gott es Abraham denn nicht etwas leichter? Das hätte doch auch schneller gehen können, oder? Ein dritter Gedanke. Abraham wird stark im Glauben. Er wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Vertrauen wird gelernt und eingeübt und erprobt. Und manchmal wird Glaube auch erscheitert. Auch Niederlagen und Fehlentscheidungen können das Vertrauen stärken, wenn sie eingestanden werden und wenn wir daraus lernen. Vertrauen überkommt dich nicht einfach so aus dem Nichts. Hier, grammatisch gesehen, steht in diesem Text bei stark werden das Passiv. Also stark gemacht werden. Das Vertrauen Abrahams wurde stark gemacht durch all das, was er im Leben erlebt hat, was er durchgemacht hat. Es wurde stark durch Verheißungen. Gott gab ihm am Anfang diese Zusage, du wirst ein großes Volk werden, ich werde dir ein Land geben. Durch Verheißungen, durch Zusagen aus der Bibel wird dein Glaube stark. Dein Vertrauen wird mit deiner Bibelkenntnis wachsen. Und mit deiner Bibelkenntnis wächst auch deine Gotteserkenntnis, dass du verstehst, wie er ist und wie er handelt. Stark werden durch Gehorsam. Einen Schritt nach dem anderen. Das Erste, was Abraham machen musste, aus seinem Land ausziehen. Einen Startpunkt setzen. Hast du schon einmal Gott gesagt, du, ich will dir folgen mit meinem ganzen Leben? Das war der erste Schritt bei Abraham. Und im Neuen Testament nennen wir das Bekehrung, der Startpunkt für ein Leben unter Gottes Führung. Jetzt hast du das Sagen. Gehorsam. Und dann immer wieder diese Entscheidung in jeder Lebenssituation. Stark werden durch Anfechtungen, durch Versagen, durch Niederlagen. Dass ich sage, Jesus, es tut mir leid, ich habe meinem Horizont mehr vertraut als dir. Und deinen Rat, den habe ich in den Wind geschlagen und jetzt bin ich im Sturm gelandet. Stark werden, vielleicht durch Irrwege, Entscheidungen, die Gott gar nicht gefallen und die ich bereut habe und bekannt habe. Das macht Glaube stark. Stark werden durch Gottes Begegnung. Abraham hat es immer wieder erlebt, dass Gott direkt mit ihm gesprochen hat und ihm die Verheißung bestätigt hat. Stark werden durch Gottes Begegnung und vielleicht hier heute im Gottesdienst, im Gebet, im Gespräch mit Freunden. Und Gott sagt dir immer wieder neu zu, du, ich bin noch hellwach. Ich habe deine Situation immer noch im Blick. Und ich habe dich nicht alleine gelassen und ich bin achtsam auf deine Wege. Auch wenn du es vielleicht im Moment gar nicht so spürst. Stark werden im Glauben durch ein beständiges Festhalten an diesen Zusagen. Immer wieder neu. Vielleicht jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, Jesus, heute will ich dir mehr vertrauen als den Ereignissen dieses Tages. Es gibt diese Zusagen Gottes für dein Leben, die eine Wirklichkeit schaffen, entgegen der augenscheinlichen Wirklichkeit deines Alltags. Er ist da. Und was Paulus noch nennt, Abraham wurde stark, indem er Gott die Ehre gab. Auch in den dunklen Zeiten, auch im Zweifel, auch im langen Warten Gott die Ehre geben und sagen, du bist der allmächtige Gott und du wirst mein Leben zu einem guten Ziel führen. Der Glaube wächst. Vertrauen wächst nur durch Vertrauen, indem ich es ausspreche und vertrauensvoll handle. Da geht noch was. Und damit bin ich am Schluss der Predigt. Und ich? Was heißt das jetzt für mich? Was heißt es für dich? Ich habe euch alle nochmal diesen Flyer auf den Stuhl gelegt. Nehmt den doch mal in die Hand. Vielleicht ziehst du dich jetzt im Moment gerade so wie auf dieser Vorderseite. Wo ist vorne? Bei einer zweiseitigen. Hier, das ist die Vorderseite. Vielleicht siehst du dich wie diese Person, die an einem Abgrund steht und runterschaut und gebeugt ist und nicht weiß, wie es weitergeht. Vielleicht siehst du keinen Weg. Vielleicht hast du schon lange gewartet, dass Gott etwas tut und dir zerbröselt die Geduld. Vielleicht kennst du ja auch schon lange den richtigen Schritt, aber dir fehlt der Mut, diesen Schritt zu gehen. dann lade ich dich ein, mit dieser inneren Zerrissenheit Gott zu vertrauen. Vertrau dich diesem Gott an, der Tote lebendig machen kann und der aus dem Nichts erschafft. Er wird handeln, auch in deinem Leben. Und jetzt nimm diesen Flyer und falte ihn mal von hinten nach vorne. Siehst du was? Die Linie geht weiter und diese doch hier sehr vage orangefarbene Linie, die wird auf einmal zu einem Weg, zu einem sicheren und tragfähigen Weg. Und es ist Gott selbst, der dir diesen Weg vorzeichnet. Er schafft ihn aus dem Nichts. Manchmal siehst du diesen Weg nur ein paar Schritte weit und du fürchtest, dass dieser Weg doch wieder enden wird, aber das tut er nicht, weil Gott dir diesen Weg bahnt. Gerade so weit, wie du ihn brauchst. Der erste Schritt des Vertrauens von dieser Klippe hin auf diesen Weg, das ist der schwerste. Und oftmals erscheint uns dieser Weg unmöglich. Aber wer ihn geht, der macht die Erfahrung, dass dieser Weg wirklich trägt. Manchmal ganz überraschend.